Kusmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ja, so ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer eure beiden natürlich Lieblingskinderärzte. Ich bin Nibras Nami, an meiner Seite Florian Barbour. Hallo lieber Florian.
Hallo Nibras.
Wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und podden hier zum Thema Kindergesundheit seit 2020, falls ihr heute das erste Mal zufällig einschaltet. Und für den heutigen Tag haben wir uns mal eine ziemlich praxisnahe Folge überlegt. Eine Folge, ja, wo ich auch zuletzt viel mit zu tun hatte, so als frischer Papa eines jetzt immerhin schon 7,5 Monate alten Sohn. Wir wollten mal darüber sprechen, was aus unserer kinderärztlichen Sicht für eben junge Eltern wichtig ist in den ersten 30 Tagen nach Geburt. Auch so ein bisschen, ja, um auch die ganzen vielen immer wieder neu eintreffenden Hörerinnen und Hörer vielleicht mal mit so einer Folge auch direkt abzuholen. Vielleicht denkt ihr so, ja, meine Kinder sind jetzt 15 und 12, keine Ahnung, ob mir hier das jetzt überhaupt Spaß macht zuzuhören. Vielleicht ist es trotzdem interessant, weil man nochmal vergleichen kann, wie war es bei einem selbst. Aber wir sind euch nicht böse, wenn ihr denkt, ja, die Folge ist vielleicht nicht mehr ganz mein Thema. Umgekehrt gibt es ja auch viele, ja, die so eine Folge vielleicht sogar vorbereitend hören können. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der bald sein Kind erwartet und da würde so ein Vorabhören einer solchen Episode vielleicht sogar sinnvoll sein.
Ja, und wenn die Kinder schon älter sind, dann stehen vielleicht ja auch mal Enkelkinder ins Haus. Genau. Dann kann man als Oma und Opa wichtige Tipps
geben. Der eine oder andere überlegt jetzt gerade, ob er schon über das Thema Verhütung mit seinen Kindern gesprochen hat. Vielleicht da schon mal der Reminder ab einem gewissen Alter, wenn ihr nicht schon Großeltern werden wollt. Ist das auch ein wichtiges Thema, sollten wir aber woanders nochmal besprechen.
Ja, das stimmt.
Genau, aber heute soll es eben um die ersten 30 Tage gehen, Kind frisch geschlüpft. Ich würde mal sagen, so wir besprechen nicht so viel das in der Klinik, weil da ist man, sagen wir mal, noch relativ geführt und in so einem Sicherheitsnetz und kann auf so einen Knopf drücken, dann kommt jemand, der einem hilft. Und ich weiß noch, wo wir in der Klinik waren, wir waren total zufrieden und super mit der ganzen Unterstützung, aber es war fast schon ein bisschen krass, dass wirklich so alle 30 Minuten kam jemand anderes ins Zimmer, brauchen Sie was, kann ich Ihnen helfen? Ja. Die Stillberatung, die Schwester, die gynäkologische Schwester, die Kinderschwester, das Servicepersonal, kann ich Ihnen noch was zu trinken? Mhm. Und das war, man fühlte sich super umsorgt und dann kommt so der Moment, wo man das Kind auf einmal einpackt, in die Schale und zum Auto geht, nach Hause fährt oder abgeholt wird und und dann denkst du, jo, jetzt geht's los, jetzt sind wir auf uns gestellt und da beginnt so der spannende Teil und da wollen wir euch vielleicht so die Dinge mitgeben, wo wir denken, dass es ja ganz schön wichtig ist aus kinderärztlicher Sicht. Aber eine Sache vorab, die eben vielleicht gar nicht so kinderärztlich ist, sondern allgemein medizinisch, nicht vergessen, dass dann das Wochenbett ja begonnen hat und auch eine ganze Weile anhält und diesen ersten Monat mit abdeckt. Denn nicht so selten ist es, dass wenn man zu Hause angekommen ist mit dem frisch geschlüpften Kind, dann es losgeht mit Familienbesuchen, die sich ankündigen, Freunde, die das Baby begutachten wollen. Ich habe schon von vielen gehört, die nach 2-3 Tagen Ausruhen dann angefangen haben, das Haus wieder zu putzen, auf Vordermann zu bringen, für den Besuch zu kochen und was weiß ich alles vorzubereiten. Da der große Appell, bitte denkt an das Wochenbett. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man sich dann auch mal ausruht und umsorgen lässt. Appell an alle Partner und Partnerinnen in der Situation, die sich dann mitkümmern sollten. Wir sind ein sehr großer Freund davon, dass die Partner sich auch, sofern es ihnen irgendwie möglich ist, auch Elternzeit nehmen, um da Entlastung zu bieten. Ich weiß, es geht nicht immer, aber wir kennen auch die Fälle, wo der Partner oder die Partnerin nach 3-4 Tagen schon wieder zur Arbeit muss. Das ist natürlich manchmal nicht vermeidbar, aber es ist schon hart, wenn man das so wenn man das so mitbekommt. Das ist nicht natürlich bei jedem gleich, aber bei dem einen oder anderen ist das, glaube ich, schon schmerzhaft, wenn man dann schon in der ersten Woche auf sich alleine gestellt ist mit dem Baby. Also soweit es geht, Unterstützung anbieten. Auch die lieben Freunde, die das Kind gerne angucken wollen, doch lieber mal was zu essen vor die Tür stellen und sich gedulden, bis man eingeladen wird. Also da unbedingt von allen Seiten ganz doll aufs Wochenbett achten.
Ja, und das fängt natürlich dann doch schon in der Klinik auch an. Ich kenne es von uns selbst, ich kenne es von vielen Freunden und Bekannten auch. Wenn das Kind mal geboren ist und dann ist der erste Lebenstag vorbei und dann kommt irgendwie die erste Untersuchung vom Kinderarzt, von der Kinderärztin und dann ist eigentlich alles soweit stabil und es geht das erste Mal schon um die Verhandlungen, wann kann man eigentlich nach Hause gehen. Das ist ja je nach Geburtsmodus natürlich unterschiedlich. Spontan, wenn man spontan gebärt, kann das sehr schnell gehen, theoretisch. Nach einem Kaiserschnitt ist das sicher ein paar Tage verzögert. Aber auch hier der sehr gut gemeinte Rat, lasst euch Zeit. Also zu Hause, da ist in den meisten Fällen niemand, außer ihr selbst, euer Partner, Partnerin und das Kind. Das ist eine schöne Dreierkombination. Manchmal warten auch noch ältere Geschwisterkinder zu Hause, dann wird es gleich nochmal eine andere Situation. Aber so, und das ist gerade schon angesprochen, so umsorgt und bedient, wie man wird im Krankenhaus, so wird es eine ganze Weile dann nicht mehr. Und vielleicht ist der eine Tag, den man länger bleibt, stationär und das vielleicht noch sich die Erholung gönnt, unter Anführungszeichen, vielleicht ist die wirklich Gold wert und gar nicht so dieser übliche, oh, ich bin im Krankenhaus und ich muss schauen, dass ich so schnell wie möglich hier wieder rauskomme, weil im Krankenhaus ist schlechtes Essen und man schläft schlecht und es ist alles ungemütlich. Die Geburtskliniken, die haben das ja mittlerweile rausgefunden, dass das ein fast schon eine Dienstleistung ist, diese Geburtshilfe, und wollen einem das Erlebnis ja auch so hotelmäßig wie möglich frei Haus liefern, damit man sich so wohl wie möglich fühlt. Und wenn es die Situation zulässt, wenn es die private Situation zulässt, von mir aus auch die berufliche vom Partner, Partnerin, dann überlegt euch, ob ihr nicht lieber noch die 24 Stunden oder die Zeit lang einfach ein bisschen länger im Krankenhaus bleibt und euch mehr Erholung gönnt. Weil zu Hause, ja, da ist dann egal, ob Kaiserschnitt oder nicht, wenn das Kind weint und ihr müsst aufstehen, dann ist das so. Also dann hoch mit euch, oder Partner ist vielleicht schon arbeiten und es kann einfach sehr mühsam sein, gerade in den ersten Tagen. Und das muss nicht unbedingt sein.
Ja, sehr guter Hinweis. Ein wichtiges Thema, womit es dann häufig dann auch weitergeht, was in der Klinik schon angesprochen wird, ist natürlich, wie das Kind zu Hause schlafen soll. Denn ihr hofft ja hoffentlich auch darauf, dass das Kind zu Hause gut schläft, sodass man sich selber ja auch erholen kann. Und so ein Neugeborenes ist auch ja sehr viel mit Schlafen beschäftigt im Tagesverlauf. Manche Kinder sind ja nur ein paar Stunden wach am Tag und schlafen sonst die restliche Zeit. Und da ist es wichtig, dass man eine sichere Schlafumgebung schafft. Zu diesem Thema haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Da geht es ja auch um die Problematik des plötzlichen Kindstodes, für den man eben, oder zur Vermeidung dessen man eben eine sichere Schlafumgebung schaffen sollte. Da gibt es gewisse Kriterien, die ganz wichtig sind, allen voran, dass das Kind am besten in Elternnähe mit im Elternschlafzimmer schläft, am besten in einem Beistellbett, also in einem eigenen Bett und nicht im Elternbett mit, dass das Kind nicht in Bauch-, sondern in Rückenlage schläft, dabei einen Schlafsack trägt, nicht überhitzt sein sollte, keine zusätzlichen Gegenstände im Bett rumliegen sollten, das Kind gebettet sein sollte auf einer relativ festen Matratze und dass man eben in der Wohnung nicht raucht. Wenn diese Bedingungen gegeben sind, die in der Regel in der Klinik auch nochmal detaillierter beschrieben werden können oder wo auch die Hebammen gerne zu Hause beim Hausbesuch auch nochmal mit einen Blick drauf werfen können, dann hat man eine sichere Schlafumgebung für sein Kind geschaffen und dieses Risiko, was eben leider besteht, am Anfang des Lebens auf ein Minimum reduziert. Und wir wissen, dank der der wissenschaftlichen Auswertung eben der wenigen Fälle, die eintreten, dass diese Maßnahmen wirklich zu einer massiven Reduktion dieses Problems geführt haben. Und das ist auch ein Punkt, den man wunderbar vorbereiten kann und den man sich nicht dann fragen sollte, wenn man mit dem Kind das erste Mal durch die Haustür kommt, sondern am besten Fall hat man dann schon alles ja so vorbereitet, dass man das Kindchen nur noch abzulegen braucht.
Ja, und der Schlaf ist natürlich generell ein ganz wichtiges Thema, das euch die nächsten Jahre begleiten wird. Also der Schlaf eures Kindes, der wird euch auch teilweise vom eigenen Schlaf abhalten. Da ist es wichtig, von Anfang an zu verstehen, dass das Kind, gerade wenn es ganz klein und ganz jung ist, in sogenannten Schlafblöcken sein Schlafkontingent zusammensammelt. Ein Neugeborenes soll und wird nicht, wenn es ihm gut geht, eine Nacht durchschlafen. Das ist natürlich ein Glaube, der nach hinten losgeht, wenn man hofft, hoffentlich, wenn wir zu Hause sind, schläft mein Kind dann durch, weil die Kleinen, die dürfen noch gar nicht durchschlafen. Die haben einen so hohen Bedarf an Kalorien, die sie zu sich nehmen, und so einen hohen Still- oder Trinkbedarf, dass sie so eine 8 oder 10 Stunden Nacht gar nicht schaffen sollen, ohne zu futtern. Das heißt, es ist absolut okay, wenn so ein Kind sich alle 2, 3 Stunden meldet und gefüttert, gestillt oder Flaschennahrung bekommen soll. Das dürft ihr euch nicht, das darf einem nicht zu nahe gehen an die Substanz, weil das ist in den ersten Wochen sicherlich Programm. Erst nach und nach werden diese Schlafblöcke immer länger. Und irgendwann, wenn das Kind dann größer ist, kommt der erste Tag, wo ihr morgens aufwacht und denkt, oh verdammt, mein Kind hat heute eine ganze Nacht durchgeschlafen. Aber das wird garantiert oder in 99 von 100 Fällen nicht in den ersten 30 Tagen sein, sondern wäre eher ein Zeichen dafür, dass bei dem Kind vielleicht sogar irgendwas nicht stimmt, dass es vielleicht noch so an der Gelbsucht leidet, die nach der Geburt auftreten kann, deswegen sehr müde ist, deswegen sehr schläfrig ist, zu schläfrig ist, um das Hungergefühl rauskommen zu lassen und dann dem auch nachzugehen und zu schreien und zu sagen, Mama, ich habe Hunger, gib mir was. Also es ist absolut kein schlechtes Zeichen, wenn das Kind sich oft meldet, heißt eigentlich nur, dass es futtern will. Muss man ein bisschen davon dann abgrenzen, von einem Kind, das nicht genug gefüttert wird, das vielleicht nicht genug Milch bekommt, das wiederum wäre sehr unzufrieden und würde sich häufiger melden, würde nicht beruhigt werden durch die Stillmahlzeiten oder durch die durch die einzelnen Mahlzeiten, sondern hätte unmittelbar danach schon wieder Hungergefühl und würde sich wieder melden. Also ihr müsst einfach in der Zeit euer Kind und die Zeichen, die es euch gibt, immer mehr kennenlernen und dann wird das funktionieren.
Ja, es gibt so schöne Abbildungen, die dann diese Blöcke auch mal zeigen, wie die sich so verändern über die Wochen, und man sieht dann, wie immer mehr so diese kleineren Blöcke auch mal zu längeren Blöcken verschmelzen und sich gewisse Rhythmen irgendwann so etablieren, und dann hat man irgendwann nach ein paar Monaten macht das Kind immer seinen Mittagsschlaf und nochmal ein Nachmittagsschläfchen und so weiter. Aber das wird ein bisschen dauern. Aber wo du gerade schon beim Thema Stillen und Füttern warst, ist das natürlich auch ein wichtiger Aspekt in den ersten 30 Tagen. Gerade in den ersten 1 bis 2 Wochen ist es ein Thema, ja, was man, wo sich quasi das Team aus Eltern und Kind oder gerade auch Mutter und Kind einspielen muss. Das ist nicht immer oder auch eher selten so, dass das so flupp direkt von Anfang an, zack, bumm, funktioniert. Da gibt es verschiedene Faktoren, natürlich von Seiten des Kindes, dass es kräftig genug sein muss, um an der Brust zu trinken. Es muss auch dieses Trinken an der Brust oder an der Flasche auch erstmal lernen und kennenlernen. Gerade bei stillenden Müttern kann das ja auch manchmal sehr strapaziös sein, auch anatomisch für die Brustwarzen, dass die auch wund sind und schmerzhaft sind, sodass man da eben ja in so eine Situation reinläuft, die ja auch unangenehm sein kann. Dann gibt es ja auch dann das sehr, sehr starke Saugbedürfnis vieler Kinder am Anfang, was nicht immer bedeutet, dass es unbedingt gefüttert werden muss. Das nennt man ja auch manchmal Clustern, wenn die Kinder die ganze Zeit nuckeln und saugen wollen. Da kann auch ein Schnuller mal Abhilfe schaffen. Das war bei uns so, dass der Kleine nach 3-4 Tagen auf einmal anfing, nur noch saugen zu wollen und sich das gar nicht mehr widerspiegelte mit dem Hungergefühl. Und als wir dann den Schnuller eingeführt haben, war er super zufrieden und glücklich und hat zwischendurch, wenn er dann futtern wollte, den Schnuller rausbefördert und sich gemeldet, sodass das meiner Frau sehr, sehr gut getan hat in dem Moment. Und da muss man, wie gesagt, auch an sich selber denken. Thema Gewicht spielt ja auch eine Rolle. In den ersten Lebenstagen ist es ja ganz normal, dass die Kinder einiges an Gewicht wieder verlieren. Das ist nichts, was einen erschrecken sollte. Erst ab einer Gewichtsabnahme von mehr als 10% des Geburtsgewichtes, dann ist es zu viel. Dann muss man irgendwie gucken, wie man dagegen steuert. Manchmal werden die Kinder dann, wenn sie zum Beispiel in der Klinik schon so viel abgenommen haben, dann doch nochmal 1-2 Tage länger da behalten. Die Hebamme kann zu Hause das aber auch mit überprüfen. Meistens reguliert sich das mit der Zeit, wenn dann so diese Teamarbeit, die ich gerade meinte, sich etabliert und einspielt, dann kriegen die allermeisten dann doch die Kurve. Normal ist, dass bis zum 10., spätestens 14. Lebenstag das Geburtsgewicht aber auch wieder eingeholt werden soll, und wenn das eben nicht der Fall wäre, wäre das zum Beispiel ein Grund, nochmal mit Hebamme oder Kinderarzt, Kinderärztin genauer nochmal drauf zu schauen, was die Ursachen sein können. Da können Partner und Partnerinnen, zum Beispiel eine Mutter, die stillt, sehr, sehr gut auch versuchen zu unterstützen, indem man drumherum für Entlastung sorgt, sodass sich beide gut auf die Stillmahlzeiten konzentrieren können und da ein Team werden können. Und was auch hilft, sind ja auch Möglichkeiten der Stillberatung. Also bei mir in der Klinik gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit von einer ambulanten Stillberatung. Also da kommen häufig Eltern, die ein paar Tage erst zu Hause sind und lassen sich nochmal Tipps geben. Da guckt dann jemand wirklich nochmal ganz genau drauf, wie wird angelegt, kann man da am Winkel nochmal was verbessern. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie man das so schön sagt. Da kann man sicherlich sich auch nochmal Tipps abholen, und habe ich von vielen Eltern auch als sehr positiv angenommen gefühlt, so ein Angebot. Also Stillberatung, manchmal machen ja auch die Hebammen zu Hause die Stillberatung. Je nachdem, wie die Situation ist, kann man da auf verschiedene Angebote zurückgreifen. Da gerne auch sich vor der Entlassung noch mal erkundigen, was wäre, wenn es Probleme gibt, oder die Eigenhebamme fragen, wie kann man da noch mal Unterstützung bekommen.
Ja, ein Stichwort vorneweg noch zum Thema Schnuller. Du hast schon gesagt, das hat bei euch gut funktioniert. Bei uns, bei meinen 4 Kindern, war es geteilt. Also 2 haben einen Schnuller genommen, 2 haben den nicht angerührt. Und beides ist Fluch und Segen sogleich. Wenn die Kinder einen Schnuller nehmen früh, dann hat man natürlich genau diesen positiven Effekt, den du gesagt hast, nämlich dass die nicht nur an der Brust zu beruhigen sind, sondern eben auch durch den Schnuller, was bei denen, die den Schnuller nicht genommen haben, einfach ein bisschen mühsamer war, weil die auch mehr an der Brust waren als die anderen. Auf der anderen Seite spart man sich das Schnuller abgewöhnen. Das entspannt die Sache dann später in 1-2 Jahren dann ziemlich. Also hat beides seine Vor- und Nachteile, und im Endeffekt muss man sich da auch so ein bisschen nach dem Kind richten, wie die Bedürfnisse sind. Und wir haben jetzt schon 2 Berufsgruppen immer wieder genannt, ganz selbstverständlich, aber ich glaube, so selbstverständlich ist es gar nicht für alle frisch gebackenen oder werdenden Eltern, nämlich Kinderarzt, Kinderärztin und Hebamme bzw. Geburtshelfer. Schaut, dass ihr, wenn ihr dann nach Hause kommt, beides habt. Also, dass ihr wisst, zu welchem Kinderarzt, zu welcher Kinderärztin gehe ich mit meinem Kind, dass dort vielleicht schon die erste Vorsorgeuntersuchung dann geplant und gemacht wird. Und was natürlich den frisch gebackenen Müttern schon, also so erfahren kann man kaum sein, dass man darauf verzichten kann oder sollte. Was einem wirklich viel hilft in dieser Situation, ist eine Hebamme, die in den ersten Tagen nach der Geburt nach dem Kind guckt, nach der frisch entbundenen guckt und einfach da nochmal auf professioneller Ebene den Input gibt. Du hast schon gesagt, dazu gehört die Stillberatung, dazu gehört die Wundkontrolle, dazu gehört, dass jemand auf den Nabel guckt vom Kind, auf die Hautfarbe des Kindes, da kommen wir gleich noch dazu. Die Gelbsucht, die haben wir vorhin schon angesprochen. Also es gibt genug Themen, die hier auf eine dritte Person ausgelagert werden können oder dadurch unterstützt werden können und was viel Unsicherheit und viel Druck aus dieser Konstellation rausnimmt und eine große Hilfe sein kann.
Ja. Ja, wo die beiden angesprochenen Berufsgruppen weiterhelfen können, du hast gerade schon das Stichwort genannt, ist beim Thema Gelbsucht. Das ist immer ganz, ganz schwierig einzuschätzen, wenn man damit eben noch keine Erfahrung gemacht hat. Dazu gibt es auch von uns eine ganz ausführliche Folge, hier so ein bisschen kurz zusammengefasst. Ist es erstmal etwas völlig Normales, dass Kinder nach Geburt eine Gelbsucht haben? Ich weiß nicht, wie es bei deinen war, also bei meiner hatte es auf jeden Fall. Mhm. Das liegt eben daran, dass nach Geburt der rote Blutfarbstoff im Blut abgebaut wird und umgebaut wird in eine andere Form. Dann entsteht dabei als Abfallprodukt ein Stoff, der sich Bilirubin nennt, der sich in der Haut oder auch in dem, im Weißen von Auge in den Skleren ablagern kann und dort sichtbar wird. Und mit der Zeit erst abtransportiert wird über die Leber. Die Leber ist auch am Anfang noch nicht bei 100% ihrer Leistung, noch ein bisschen unreif und braucht ein bisschen Starthilfe, sodass sich da auch eben dieses Bilirubin ein bisschen zurückstaut. Bei den allermeisten, wie gesagt, kein Problem, denn ein bisschen erhöhten Bilirubinwert darf man haben. Es gibt gewisse Grenzwerte. Bei Reifgeborenen, bei Frühgeborenen liegen die etwas niedriger, je nachdem, welche Gestationswoche die Kinder in dem Moment erreicht haben. Und ja, eben wenn dieser Wert ein gewisses Maß überschreitet, kann es problematisch werden. Was uns besorgt, ist immer die Möglichkeit, dass Bilirubin über die sogenannte Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn übertritt. Das ist quasi eine Barriere, die das Gehirn vor diesem Bilirubin beschützt, weil im Gehirn sollte es sich eben nicht ablagern. Wenn es das tut, dann kann das eben neurologische Folgen haben, neurologische Symptome auch machen. Du hast eben gesagt, ein Kind, was auf einmal irgendwie nur noch lethargisch ist und nur noch schlafen will, das könnte zum Beispiel so ein Zeichen sein. Und dieser Grenzwert, von dem ich spreche, ab dann man handeln sollte, ist aber noch nicht dann direkt die Grenze, ab der eben dieser Stoff übertritt, sondern da gibt es noch so einen gewissen Sicherheitspuffer, den man einhält. Nur wenn der Grenzwert erreicht ist, denkt man, na, bevor irgendwelche Probleme entstehen, müssen wir eingreifen. Und diesen Grenzwert, den kann man nicht von außen sehen mit dem bloßen Auge. Da kann man auch keine Farbkarte neben das Kind halten und das ablesen, sondern den kann man nur sicher durch eine Blutuntersuchung bestimmen. Es gibt zwar auch solche Transkutanen, heißen die Messgeräte, die das quasi wie so ein Licht von außen auf der Haut messen können. Die sind aber noch relativ ungenau. Also gerade wenn diese Werte in diesem transkutanen Gerät relativ nah an der Grenze sind, muss man es unbedingt blutig nochmal nachkontrollieren. Und in so einem Fall, wenn dann die Grenze überschritten wäre, würde man eine sogenannte Phototherapie machen mit Licht von blauer Wellenlänge. Das führt dazu, dass dieser gelbe Farbstoff im Blut in der Haut umgewandelt wird in eine wasserlösliche Form und dann eben nicht mehr über die Leber, sondern über die Nieren ausgeschieden werden kann. Das ist aber was man eben dann doch in der Klinik machen würde. Für die meisten Kinder ist das auch gar keine große Sache. Die sind dann davon nicht irgendwie schmerzgeplagt. Das tut nicht weh, dieses blaue Licht. Erfordert aber, dass man unter so einer Lampe liegt und nicht den ganzen Tag eben mit den Eltern kuscheln kann. Das ist dann der Nachteil. Meistens ist das dann auch nach einem Therapiezyklus von 24 Stunden unter der Lampe auch erledigt. Und man braucht es danach nicht noch ein zweites Mal machen, in seltenen Fällen schon. Und ganz selten, wie gesagt, kann es auch mal Hinweis sein auf ein anderes medizinisches Problem. Wenn das nicht besser wird durch die Blaulichttherapie, dann ist man ja auch froh, dass man das entdeckt hat und dann nach der Ursache suchen kann. Also ein Thema, was in den ersten Wochen wichtig ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, euer Kind ist gelb, unbedingt der Hebamme oder falls die nicht sich angucken kann, der Kinderärztin oder dem Kinderarzt mal vorführen.
Genau. Zweites Thema, das ich gerade angesprochen habe, ist der Nabel. Den sollte man auch im Auge behalten. Da ist eigentlich gar nicht viel zu tun, außer ihn zu beobachten. Es wird ja nach der Geburt die Nabelschnur durchtrennt und dann bleibt aber ein Nabelschnurrest am Kind. Der ist so paar wenige Zentimeter lang. Die Nabelschnur wird nicht direkt am Bauch abgeschnitten, sondern eben mit bisschen Sicherheitsabstand. Und dieser Rest, der wird in den nächsten Tagen, in den nächsten ein, zwei Wochen immer mehr vertrocknen. Da fließt dann kein Blut mehr durch, sondern das wird richtig ein getrocknetes Stück Gewebe.
Es mumifiziert.
Es mumifiziert, sagt man doch so schön. Genau, so sieht es auch aus. Und irgendwann im Lauf der, ja, manchmal schon in der ersten Woche, meistens so im Lauf der zweiten Lebenswoche, fällt dann dieser Nabelschnurrest ab und es bleibt das übrig, was für den Rest des Lebens der Nabel ist. Viel zu tun, wie gesagt, gibt's nicht, außer dass man regelmäßig den Verband oder die Kompresse, die von Anfang an da vorsichtig drumherum gemacht worden ist, immer wieder mal wechselt. Auch schaut, was ist da jetzt für eine Flüssigkeit vielleicht auf die Kompresse drauf getreten. Also gibt's da ein blutiges Sekret oder sieht das gelblich-grünlich aus? Das müsste man sich ja auch dann nochmal genauer angucken, wenn man das Gefühl hat, da kommt Eiter zum Beispiel raus oder es blutet immer wieder stark. Das wären so Punkte, die eine intensivere Nabelpflege notwendig machen. Und was man auf jeden Fall nicht übersehen sollte, und dafür ist aber auch sicherlich eine Hebamme eine sehr gute Adresse, ist, dass es keine Umgebungsrötung dieses Nabels gibt. Weil eine Umgebungsrötung spricht für eine Entzündung und eine Entzündung bei einem Nabel ist oder kann problematisch sein. Generell Entzündungen in sehr jungem Lebensalter, also in den ersten Wochen, sind immer mit Vorsicht zu genießen, braucht man immer gutes Auge von Kinderarzt, Kinderärztin mit gegebenenfalls Antibiotikum, das notwendig sein könnte, einfach weil das Immunsystem noch nicht mit allem fertig wird, was hier die Straße langkommt. Und wenn es eine Umgebungsrötung am Nabel gibt, dann könnte das Zeichen für eine Entzündung sein, die behandelt werden muss.
Genau, man kann den Nabel ja auch manchmal, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwie was dran gekommen, auch mit Kochsalzlösung oder abgekochten Wasser so ein bisschen abtupfen.
Genau, abtupfen ist das wichtige Wort. Nicht reiben und nicht schrubben, da würde man mehr verletzen, sondern abtupfen, genau.
Genau, was vielleicht noch zu erwähnen ist zum einen, dass man den nicht irgendwie versuchen sollte abzumachen. Mhm. Also gerade wenn der so am seidenen Faden noch hängt, kann das aber immer noch sein, dass diese letzte Stelle noch ordentlich verwachsen ist und wenn man dann da dran rupft, dass das dann irgendwie blutet und dem Kind wehtut und dann eine Wunde entsteht, die sich wieder infizieren kann, da sollte man also von die Finger lassen. In den meisten Fällen liegt der dann einfach irgendwann, wenn man da den Body wechselt, einfach irgendwo fliegt er da rum und dann ist er einfach abgegangen. Und wann man auch die Kinderarztpraxis auch nochmal aufsuchen sollte und das zeigen sollte, ist, wenn es deutlich länger dran bleibt. Also wenn ein Nabel mehrere Wochen nicht abfällt, dann sollte das Kind zumindest mal vorgestellt werden. Es gibt selten mal Erkrankungen, wo der Nabel deutlich verzögert abfällt. Ich meine jetzt nicht, wir haben jetzt gesagt, nach 10 bis 14 Tagen fällt er ab. An Tag 15 wäre jetzt schlimm. Aber wenn er irgendwie nach 4 Wochen immer noch bombenfest an Ort und Stelle sitzt und keine Anstalten macht, abzufallen, würde ich zumindest das Kind einmal in der Kinderarztpraxis nochmal vorstellen. Ist ja dann eh Zeit für die Untersuchung, aber da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja, vielleicht das Thema Entzündung, das wir gerade angeschnitten haben, bringt uns zu so einem nächsten Schlagwort, das in der Zeit ganz, ganz wichtig ist und richtig eingeschätzt werden sollte. Und das ist das Thema Fieber. Jeder, der ältere Kinder hat, der weiß, fiebernde Kinder begleiten einen die ganze Kindheit oder das ganze Elternsein lang. Das ist nicht immer natürlich etwas Schwerwiegendes und braucht nicht immer Medikamente oder Antibiotikum oder einen Arzt oder Ärztin oder ein Krankenhaus. Das nicht, aber hier muss man schon sagen, wenn wir über die ersten Lebenstage, über die ersten Lebenswochen sprechen, dann wäre ein fieberndes Kind, ein fieberndes Neugeborenes höchst besorgniserregend, das muss man so klar sagen, und muss unmittelbar in der Kinderarztpraxis oder in der Notfallpraxis oder im Krankenhaus vorgestellt werden und gezeigt werden, damit jemand, der sich mit Kinderheilkunde auskennt, das richtig einschätzen kann. Weil ein Neugeborenes mit Fieber in allen Fällen eigentlich behandlungswürdig und behandlungsbedürftig ist und eine Therapie braucht, weil es höchstwahrscheinlich aufgrund des unreifen Immunsystems nicht mit dieser Infektion, die offensichtlich hier besteht, fertig wird. Das sollten sich alle jungen Eltern ganz dick irgendwo hinschreiben, zumindest ins Gedächtnis. Das heißt nicht natürlich, dass das auf immer so bleibt. Das ist bei einem 9 Monate alten Kind wieder was ganz was anderes und bei einem 5 Jahre alten Kind natürlich noch mal was ganz anderes. Da muss man nicht so auf der Hut sein und in höchster Alarmbereitschaft. Aber in den ersten Wochen, in den ersten, auf jeden Fall in den ersten 3 Monaten, Klammer auf, bis zu 6 Monaten, ist es ein absolutes Alarmsignal, dem nachgegangen werden muss und wo man nicht einfach sagen kann, ja, jetzt geben wir dem Kind was gegen Fieber und schauen, ob es ihm nicht morgen besser geht.
Ja, genau. Sehr wichtiger Punkt. Es ist eben so, dass die Kinder im ersten Monat, vor allem in den ersten 2 Wochen, aber da kann man den ganzen ersten Monat dazu zählen, einfach ein gegenüber anderen Kindern, älteren Kindern deutlich erhöhtes Risiko für eine invasive Infektion haben, also eine Sepsis, Blutvergiftung. Und deswegen nehmen wir einfach jedes Fieber in dieser Zeit absolut ernst. Wir würden für Neugeborene die Schwelle für die Fieberdefinition sogar auch etwas herabsenken. Normalerweise sagen wir ab 38,5 sprechen wir von Fieber. Bei Neugeborenen würden wir von 38,0 schon von Fieber sprechen. Diesbezüglich, also wie gesagt, ganz klar eben der Appell, das nicht irgendwie zu übergehen und einfach nur einen Fiebersenker zu geben. In den allermeisten Kliniken wird man mit einer solchen Konstellation aufgenommen und antibiotisch behandelt. Und das ist auch gut so, weil viele Kinder durch diese Sensibilisierung für das Fieber im ersten Monat ja auch vor einer größeren Infektion bewahrt werden können. Vielleicht noch dazu aus meiner Sicht trotzdem wichtig, auch wenn es kein Fieber gibt, auch bei anderen Infektzeichen sich vorzustellen. Es kann natürlich auch sein, dass das Kind andere Infektionen hat, die nicht Fieber machen. Manchmal können Durchfallinfektionen für ein Neugeborenes auch bedrohlich sein, auch wenn sie nicht Fieber machen. Also diesbezüglich auch mal, selbst wenn es nur ein Schnupfen ist und das Kind ordentlich verrotzt ist, sollte man es im ersten Lebensmonat immer bei Infektionszeichen in der Kinderarztpraxis oder in der Notfallsprechstunde einmal vorstellen, damit es untersucht wird.
Und noch ein Thema, das hierzu passt, worüber wir auch eine eigene Folge schon im Kasten haben, die ihr gerne in unserem Archiv nachlesen könnt bzw. nachhören könnt, ist, wenn zum Beispiel ein Elternteil oder ein Familienmitglied an Lippenherpes erkrankt ist und so ein Fieberbläschen hat, das lästig ist und nervt und immer wieder kommt und man schon aus der Erfahrung kennt, weil gerade auch vielleicht die Zeit nach der Geburt stressig ist und na klar, dann kommt wieder das nächste Fieberbläschen. Das kann für ein neugeborenes Kind sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Also gerade wenn ihr merkt oder wenn ihr bei jemandem seht, zum Beispiel bei der Tante oder bei der Oma oder beim Opa, dass da ein Bläschen an der Lippe ist und die wollen das Kind jetzt ordentlich kennenlernen und auch mal knuddeln und sonst irgendwie, das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Da sollte auf jeden Fall räumlicher Abstand geschaffen werden zwischen dem Kind und diesen Herpesviren, die in diesem Fieberbläschen zu Hauf drinnen sind, weil Auch das ist eine Infektion, das bei einem neugeborenen Kind ganz, ganz schwer verlaufen kann, wo man nach einem Kontakt das Kind gut untersuchen oder gut beobachten sollte und bei den geringsten Infektzeichen, sei es jetzt Fieber, sei es Nahrungs- oder Trinkverweigerung, sei es Berührungsempfindlichkeit, schrilles Schreien, Wesensveränderung, das alles sind absolute Alarmzeichen, die in Zusammenschau oder in Zusammenhang mit einer Herpesinfektion bei einer Kontaktperson höchste Vorsicht gebieten lassen und wo man auf jeden Fall auch unbedingt Kinderarzt oder Kinderärztin aufsuchen muss.
Ja, das gilt auch, wenn die Eltern selber den Herpes haben, auch wenn die stillende Mutter den Herpes selber hat. Man muss natürlich sagen, wenn die Mutter selber vorher schon mal Herpes hatte, dann kann man zumindest davon ausgehen, dass das Kind auch gewisse Antikörper gegen Herpesviren über den Nestschutz parat hat. Das ist kein Allheilmittel, was das Kind zu 100%ig vor einer schweren Infektion schützt, aber was das Risiko einer schweren Infektion doch relevant reduziert. Dennoch würde man dann Vorsicht walten lassen, auch als Elternteil, der eben dann ja nicht Abstand halten kann, weil man muss das Kind ja versorgen und füttern, dann einen Mundschutz dabei tragen sollte. Das ist leider nicht anders machbar. Es gibt zwar diese Pflaster, die so eine Herpesläsion komplett abdecken können, aber das ist keine Garantie, dass nicht doch irgendwo in der Schleimhaut noch eine andere Läsion ist, die man vielleicht nicht bemerkt, über die vielleicht was kommen kann. Deswegen ganz wichtig, dass man da was trägt. Und im Umkehrschluss, gerade dann, wenn eine, wenn die Mutter des Kindes selber nie Herpes hatte in ihrem Leben und das Kind dann wahrscheinlich im Nestschutz auch keine Antikörper gegen Herpesviren hat, dann ist das Risiko besonders hoch. Und wenn dann zum Beispiel der Kontakt eben da war und dann die Tante schon geknutscht hat, bevor man da überhaupt was gegen tun konnte, dann sollte das Kind trotzdem, auch wenn es keine Symptome hat, in der Kinderarztpraxis oder in der Notfallsprechstunde einmal vorgestellt werden.
Jo, das zeigt, so ganz ohne Kinderarzt, Kinderärztin, zumindest im Background geht es nicht. Allerdings sollte man mit dem Kind hoffentlich nicht nur zum Arzt oder zur Ärztin gehen, wenn es krank ist oder wenn es Probleme gibt, sondern gerade die erste Zeit, gerade wenn man ein kleines Kind hat, sind auch die Gelegenheiten, wo man mit einem gesunden Kind zum Arzt geht. Und das ist einfach für die geplanten Vorsorgeuntersuchungen. Die findet ihr im gelben Heft. Da sind die aufgelistet, da tragen die Medizinerinnen und Mediziner auch dann die Ergebnisse ein, das, was gemacht worden ist, was gefunden worden ist. Und das wird die Kinder bis ins jugendliche Alter begleiten. Die ersten Vorsorgeuntersuchungen oder die allererste Vorsorgeuntersuchung wird unmittelbar nach der Geburt gemacht. Da wird geguckt, ob da alles in Ordnung ist und wird mal das Kind grob eingeschätzt. Dann gibt es meistens vorm Nachhausegehen am zweiten oder dritten Lebenstag spätestens die U2. Das ist dann der Moment, wo, wenn ihr noch in der Geburtsklinik seid oder im Krankenhaus seid, das erste Mal Kinderarzt oder Kinderärztin das Kind sieht. Wir haben es in unserem Buch Kompass Kindermedizin auch geschrieben und auch anklingen lassen. Diese Vorsorgeuntersuchungen kann man auch im Patientenzimmer machen oder im Familienzimmer. Man muss nicht immer unbedingt mit dem Kind über den kalten Flur rattern im Beistellwagen und tak, 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 tak und dann in den Kindersaal und hallo Herr Doktor und hier bitte. Es geht auch anders. Jedes Familienzimmer oder jedes Zimmer in einer Geburtsklinik hat eine Wickelkommode, Wickelauflage. Und auf so einer Wickelklappauflage lässt sich das Kind wunderbar untersuchen und man kann alles machen, was notwendig ist. Also fragt da gerne danach. Bei uns ist das zum Beispiel nicht immer, aber auch bei Kindern gemacht worden. Und ich habe es als sehr angenehm empfunden, dass der Berg zum Propheten gekommen ist und nicht umgekehrt. Mhm. Aber es ist ja nicht in jedem Haus dann auch unbedingt möglich. Und die nächste Vorsorgeuntersuchung, die steht dann nach 4 bis 6 Wochen an und die wird auf jeden Fall dann hoffentlich außerhalb der Klinik gemacht, nämlich beim niedergelassenen Kinderarzt oder Kinderärztin. Und da ist dann meistens auch der erste Kontakt mit der kinderärztlichen Praxis, die ihr euch ausgesucht habt.
Genau, U-Untersuchungen auch ein riesiges Thema, in denen häufig auch das Thema Vitamine und Prophylaxen besprochen wird, was für die ersten 4 Lebenswochen auch von großer Relevanz ist. Die erste Prophylaxe, die das Kind erhält, ist die Vitamin-K-Prophylaxe. Die gibt's quasi direkt nach Geburt bei der U1, aber auch ein zweites und drittes Mal bei der U2 und U3. Vitamin K, ein wichtiges Vitamin für die Blutgerinnung, die durch Prophylaxe hat dazu geführt, dass das Risiko für Blutungen bei Neugeborenen, zum Beispiel Hirnblutungen oder Organblutungen, massiv zurückgegangen ist. Eine ganz tolle Errungenschaft, denn auch die erste Muttermilch ist Vitamin K arm. Wir haben zur Vitamin K Prophylaxe zum Beispiel auch eine eigene Episode gemacht, wenn sie euch mehr interessiert. Das zweite Thema ist Vitamin D und seit 2 Jahren empfohlen in Kombination mit Fluorid. Damit geht es ab der 2. Lebenswoche los. Vitamin D als wichtiger Stoff, vor allem am Anfang des Lebens für die Knochen- und Zahngesundheit. Fluorid auch für die Zahngesundheit als Kariesprophylaxe. Wir wissen, dass Fluorid eben in der richtigen Dosis appliziert sicher ist für Kinder und das unliebsame Auftreten von Karies verringert und ganz verhindern kann. Karies ist ja zum Glück hierzulande ein relativ selten gewordenes Problem oder im Vergleich zu wahrscheinlich vor 20 Jahren deutlich seltener gewordenes Problem. Und nein, nur weil es an den Milchzähnen auftritt, heißt es nicht, dass das nichts bedeutet für die bleibenden Zähne. Wer Karies an den Milchzähnen hat, hat halt auch ein erhöhtes Risiko für Karies an den bleibenden Zähnen. Deswegen ist Fluorid als Prophylaxe auch sehr wichtig. Und da sprechen auch häufig die Hebammen mit euch drüber. Die wollen wir hier nicht außen vor lassen, aber eben auch manchmal die Kinderärzte. Bei der U2 gehört für uns bei der U2 müssen wir es abhaken im gelben Heft, dass wir darüber aufgeklärt haben zu dieser Thematik. Könnt ihr euch also auch mit Fragen rüsten für das Gespräch bei der U2 zum Beispiel?
Knapp an den ersten 30 Tagen vorbeigeschrammt, aber noch in sehr jungem Alter kommen die ersten Impfungen auf euch zu. Da gibt's viele, viele Eltern, die sagen, oh, mein kleiner Wurm, der ist so klein und dem kann man doch noch keine Nadel irgendwo reinjagen, geschweige denn irgendwelche Impfungen verabreichen. Es gibt den Impfkalender der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Da sind alle wichtigen Impfungen drin und empfohlen für eure Kinder in sämtlichen Alterskategorien. Die erste wäre die Rota-Impfung. Die passiert schon nach 6 Lebenswochen, also in sehr, sehr jungem Alter. Das hat seinen guten Grund, weil gerade in dem Alter die Kinder besonders bedroht wären von so einer Rota-Infektion, wenn sie dann nichts bei sich behalten, viel Flüssigkeit verlieren etc. Darum ist das diese Rota-Impfung auch nicht irgendwie nach 2 Jahren, sondern eben schon nach wenigen Wochen vorgesehen. Das hat alles seinen Grund, da haben sich schlaue Köpfe und Experten den Kopf zerbrochen. Und genauso geht's weiter dann mit den sogenannten Totimpfungen, die dann ein bisschen später erst geplant sind, aber dennoch gerade für das Kind sehr wichtig sind, für das Immunsystem, das noch nicht voll ausgebaut ist. Wir haben es gerade vorhin schon gesagt, Nibras hat es erwähnt, es gibt den Nestschutz, wo das Kind das Immunsystem der Mutter teilweise mitbekommt, aber das wird einfach immer weniger im Laufe der Zeit. Das ist bei der Geburt vorhanden, das kann durchs Stillen noch ein bisschen gepeppt werden und verlängert werden, aber irgendwann geht auch das zu Ende und dann ist euer Kind allein auf sich gestellt und muss mit den Erregern und Infektionen dieser Welt fertig werden. Und glücklicherweise gibt es gegen etliche eine Impfung, wo dem Kind erspart wird, dass es die Erkrankung erst durchmachen muss, um einen Schutz zu entwickeln. Und man kann mit einer einfachen Impfung oder mit einer Wiederholungsimpfung dann diesen Schutz herstellen, ohne dass das Kind schwer krank werden muss.
Ja, gut, dass du es erwähnst, auch wenn es in den ersten 30 Tagen zwar noch nicht direkt losgeht, aber es beschäftigt einen ja vielleicht auch schon in dieser Zeit. Ja, noch so ein paar Themen, die ich auch noch spannend finde. Thema Motorik bei Neugeborenen. Was kann man da irgendwie machen? Ich fand es super, dass damals sehr früh unser Kinderarzt da auch so ermuntert hat, zu im Tagesverlauf, wenn man das Kind selber beobachtet, es immer mal wieder auch auf den Bauch zu legen und so ein bisschen die Ärmchen aufzustellen, dass da so ein bisschen Körperspannung reinkommt. Die Kinder können in der Zeit in der Regel eben noch nicht ihren Kopf großartig bewegen und heben. Manche sind aber schon so ein bisschen zu in der Lage, da so ein bisschen zu trainieren. Das ist nichts, wo man ein Kind irgendwie lange belassen sollte in der Position und natürlich auch nicht unbeobachtet. Man kann das Kind sich aber wunderbar selber auf den Bauch und die Brust legen. Wir haben das mit unserem Kleinen zum Beispiel auch mal auf der Yogamatte gemacht, die man auf den Boden legt, wo wir daneben saßen. Das stimuliert so ein bisschen eben, dass das Kind so ein bisschen Körperspannung aufbaut, das Köpfchen vielleicht so langsam anfängt zu heben und ja, hilft dabei auch, dass das Kind nicht den ganzen Tag eben nur auf dem Rücken liegt und einen platten Kopf bekommt, wie man so schön sagt, sondern hilft dabei auch mal die Lagen zu wechseln. Wie gesagt, nichts für stundenlanges Bauchtoben, sondern eher was für ein paar Minuten und dann wieder zurückdrehen. Und wenn wir gerade eh schon bei so verschiedenen Körperlagen sind, dann können wir auch mal so ein bisschen noch zum Thema Tragen was sagen. Also grundsätzlich ist das etwas, was einen auch schon früh beschäftigen kann. Auch ein Neugeborenes in den ersten Lebenswochen kann man schon relativ früh in ein Tragetuch einbinden und wickeln, was auch manchmal den Einschlafprozess in den ersten Wochen auch unterstützen kann und auch das Nähebedürfnis des Kindes gleichzeitig dabei auch befriedigt und auch für uns als Eltern was Schönes ja auch ist, wenn man das Kind so nah am Körper tragen kann. Also für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Da können auch in der Regel die Hebammen gut zu beraten, wie man so ein Tragetuch wickelt, wie man das Kind da richtig reinsetzt. Dafür muss man das aber da haben. Deswegen finde ich es eine gute Vorbereitung, dass man sich mal so ein Tragetuch mal ausleiht oder sich eins anschafft, wenn man sich damit anfreunden kann und das ausprobieren kann, weil auch das hilft, dass das Kind eben nicht den ganzen Tag eben auf dem Rücken liegt. Da muss man sagen, da gehen ja auch Entwicklungsforscher ja auch so ein bisschen von aus, dass es ja nicht so ganz physiologisch ist, dass das Kind den ganzen Tag liegt, weil unsere Vorfahren ja eben nicht das Beistellbettchen und den Stubenwagen den ganzen Tag rumgeschoben haben, sondern mit den Kindern unterwegs waren und die am Bauch oder auf dem Rücken getragen haben wie mancher so gerne sagt, dass es nicht Säuglinge, sondern Traglinge sind, die Kinder. Und auch das hilft dazu, sowohl fürs Bonding, wie gesagt, und eine gute Kopfform zu behalten, indem man ja auch immer wieder die Lage wechselt. Und da gibt's halt auch andere Sachen, aber das würde ich jetzt zu weit führen, die man natürlich vorbereiten kann fürs Kind. Ist super, wenn man natürlich, das geht ja schon los mit dem Nachhausefahren, eine richtige Babyschale und eine richtige Station fürs Auto hat, wo man das Kind sicher drin betten kann. Da sollte man sich auch, wenn man davon keine Ahnung hat, beraten lassen, was es da für verschiedene Systeme gibt und nicht jetzt einfach das nächstbeste günstige oder das 30 Jahre alte aus dem Keller der Eltern nehmen, weil das ist, tut's ja noch. Da haben sich gewisse Sicherheitsstandards auch mit der Zeit weiterentwickelt und verändert. Gleiches gilt auch für Kinderwagen, Babywanne, solche Ausrüstung. Da gibt es verschiedenste Qualitäten und für jeden Geldbeutel aber sicherlich die optimale Lösung. Da kann man sich auch nochmal Tipps holen, beraten lassen oder eben bei anderen Eltern fragen nach Erfahrungen, was die gemacht haben. Das ist häufig hilfreich und nicht selten kann man auch mal was ausgeliehen bekommen, weil es dann nicht mehr passt fürs eigene Kind. Wir haben jetzt auch die Babywanne abgeschafft, weil unserer da nicht mehr drin liegen möchte, sondern lieber schon im Buggy sitzt. Die werden wir wahrscheinlich irgendwann niemand mal ausleihen können. Von daher fragt auch einmal rum, sind aber so Dinge, die ihr braucht, auch ja, um zu uns zu kommen, zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin. Denn überall das Kind hintragen wird auch nicht gehen.
Was mir seit unserem ersten Kind oder seit der Geburt unseres ersten Kindes in Erinnerung geblieben ist, war, dass der Das war ein Oberarzt der Gynäkologie. Ich glaube sogar, dass das vor der Geburt noch war. Bei so einem Abend, wo gibt es ja so Werbeveranstaltungen, wo dann versucht wird, die Schwangeren und ihre Partnerinnen und Partner da für sich zu gewinnen, dass die bei einem entbinden. Und weil es ja, wie gesagt, so ein Dienstleistungsgewerbe mittlerweile geworden ist. Und was der aber gesagt hat, war, wenn sie dann nach Hause gehen das erste Mal und diese Babytrage in der Hand haben und da ihr kleines Neugeborenes drin liegt, achten Sie drauf, wie Sie die Klinik verlassen. Wenn Sie da, man sieht mich jetzt leider nicht, aber wenn man den Arm ausgestreckt hält und die Babytrage in der Hand oder die Maxikose in der Hand und man macht so Schritt für Schritt, dann schleudert es unweigerlich diesen Maxikosi um das eigene Bein hin und her, weil man es kaum da dagegen halten kann. Wenn man sich jedoch aber zum Beispiel diese Babytrage, den Maxikosi, da in die Ellenbeuge gibt, den Griff, dann ist das Kind viel mehr auf der eigenen Höhe, dann schlenkert es nicht über den Fußboden und wird da hin und her geworfen, sondern kann viel ruhiger und viel angemessener da hinaus transportiert werden. Und seitdem sehe ich das immer wieder, wenn Eltern das eben anders machen, wo wirklich, wenn man dann aufs Kind achtet, dass da hin und her geschüttelt und geworfen wird, was sicher auch nicht angenehm ist. Also da kann man auch darauf achten, dass, wenn man schon das richtige Equipment hat, dass man es dann auch gut und richtig benutzt und da das Kind auch ordentlich und sicher transportiert wird.
Also jeder, der jetzt denkt so, boah, der neunmal kluge Florian hier, was der erzählt hat, ich habe es anscheinend auch falsch gemacht. Jetzt, wo du das erzählst, ich habe auch eher so mit dem gestreckten Arm, aber so versucht, so ruhig wie möglich zu halten. Ja, aber du hast recht, wenn man es in die Ellenbeuge legt, geht es meistens ein bisschen leichter. Aber unsere hat auch so schnell zugenommen, dass das auch kein Spaß mehr war in der Ellenbeuge. Da war dann irgendwann ziemlich schnell die Blutversorgung meines Arms ziemlich stark unterbunden. Von daher muss man natürlich gucken, aber gerade am Anfang hast du vollkommen recht, wenn man dann die Klinik verlässt, sind die ja in der Regel noch so leicht, dass das kein Problem sein sollte.
Ich würde noch gern ein Thema ansprechen. Du hast begonnen mit dem Wochenbett, mit der Definition oder mit dem Hinweis, dass es einfach eine Zeit ist, die anstrengend ist, wo man sich nicht zu viel aufladen und auferlegen sollte, was jetzt Besuch angeht. Und da natürlich gut ist, wenn der Partner oder die Partnerin auch in den ersten Tagen, zum Beispiel in den ersten 2 Wochen zu Hause ist und unterstützt, um dieses Glück einfach besser genießen zu können. Aber wir wissen auch, dass das nicht immer als das pure Glück empfunden wird. Es gibt die Situation, die manche Eltern sehr unglücklich macht, weil sie merken, es ist gar nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Jetzt haben sie endlich das Kind bekommen und eigentlich sollte jetzt alles wunderbar sein und sie haben sich so drauf gefreut und irgendwie ist jetzt alles nur Mist. Und man kann sich nicht freuen und man hat keine Freude, wenn man das Kind anguckt. Man will nicht mal morgens aus dem Bett aufstehen, man hat keine Lust oder keine Energie, sich Frühstück zu machen, geschweige denn das Kind zu versorgen. Das kann sein und so geht es jeder 12. schwangeren Frau oder frisch entbundenen Frau, die nämlich an einer sogenannten Wochenbettdepression leidet. Das ist ein Prozess, der uns noch viele Rätsel aufgibt. Wir wissen noch nicht ganz genau, warum das bei welchen Frauen oder auch bei welchen Partnerinnen und Partnern, das muss man auch sagen, da kann das auch auftreten, warum das auftritt. Es ist so eine Mixtur aus ein bisschen genetischer Veranlagung, ein bisschen Erlebtem, was man bereits hat, die Anzahl der Kinder etc. Da gibt es einige Faktoren, die das anscheinend begünstigen. Abzugrenzen ist das wichtig von dem sogenannten Baby Blues. Das ist eine andere Erscheinung. Das ist eine viel mildere, es heißt ja Baby Blues. Also da hat man auch nicht viel Spaß daran und hat auch keine große Freude. Und das Ganze ist aber milder und zeitlich begrenzter. Ja, das kann mal ein paar Tage sein. Das ist im Rahmen der Hormonschwankungen, ist das auch absolut im Rahmen und kann vorkommen, dass es einmal nicht so gut geht. Aber es ist nichts, was jetzt länger als wenige Wochen dauert. 2 Wochen zum Beispiel wäre da ein Zeitraum, wo wir schon sehr empfehlen würden, sich auch mal Rat oder Hilfe zu suchen. Zum Beispiel bei der Hebamme oder zum Beispiel bei Kinderarzt oder Kinderärztin. Es gibt auch Anlaufstellen. Das haben wir auch, wir haben ja auch in unserem Buch ein Kapitel darüber geschrieben. Auch da haben wir notiert, dass es die frühen Hilfen gibt zum Beispiel. Und das findet man auch genau unter der Internetadresse www.frühehilfen.de. Und da findet man schon mal Rat und Hilfe, wenn genau diese Situation eintritt, die man vielleicht gar nicht vorhergesehen hat und die einen, aus der man aber alleine da nicht mehr rauskommt. Und das ist absolut nicht verwerflich, darüber zu sprechen, dass es so ist. Und gerade dann kann man sich, glaube ich, auch oder bekommt man auch Hilfe, wenn man sie sich sucht.
Ja, ist sehr wichtig, dass du das auch nochmal ansprichst. Wir sprechen zwar jetzt hier über die Aspekte, die aus unserer Kinderärztlichen sind. Wir haben natürlich immer den Blick aufs Kind gerichtet, aber damit Kinder glücklich und gesund sind, brauchen sie auch glücklich und gesunde Eltern. Und wenn es den Eltern nicht gut geht, dann färbt das immer irgendwann früher oder später auf die Kinder ab. Und viele Eltern, glaube ich, stellen sich an letzte Stelle und versuchen immer für alle da zu sein und alles zu stemmen und machen bei sich Abstriche. Und das muss nicht sein. Ihr müsst auch an euch denken, an eure Gesundheit, weil diese ist auch wichtig fürs Kind. Genau, vielleicht beenden wir das Thema für heute noch mit so ein bisschen was Schönem, was eben noch auch ansteht in den ersten Wochen. Das ist, finde ich, das Thema Bonding, das ganz besonders stark ganz am Anfang ist, schon unmittelbar nach Geburt, wo aber auch die ersten Tage und Wochen zu Hause schon noch eine Rolle spielen, wo man auch ein bisschen drauf achten kann, zu Hause eben ja versucht, Nähe auszutauschen, Hautkontakt auch zu haben, also ruhig mal wirklich auch als, nicht nur als Mutter, sondern auch als Vater, Partnerin, das Kind auf die nackte Haut sich zu legen, Blickkontakt auch versuchen aufzubauen zum Kind, gerade wenn das Kind gefüttert wird, ist das eine tolle Sache, wenn es einem dann tief in die Augen schaut und umgekehrt, dann ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Moment, der für das Bonding sehr, sehr positiv sein kann. Und auch das Sprechen, also das Gewöhnen an die Stimme, das Beruhigen in gewissen Situationen, immer wieder auch das Kind seine Stimme hören zu lassen, sind Aspekte, die man nicht vergessen sollte. Manchmal ist man ja auch vielleicht ganz alleine zu Hause mit dem Kind und vergisst, dass man da vielleicht ja noch jemanden hat, der einem zuhört, weil der ja nicht antworten kann. Aber das ist nicht falsch und nicht verkehrt, sondern nur förderlich, wenn man auch mit dem frisch geborenen Kind spricht. Genau. Hast du noch Punkte?
Ein letzter Punkt, der etwas banal ist, aber ihr müsst euer Kind auch melden. Dafür habt ihr leider nicht mehr als eine Woche Zeit. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das Kind eine Geburtsurkunde bekommt, und die Geburtsurkunde ist Voraussetzung dafür, dass ihr beispielsweise Elterngeld beantragen könnt und ganz vieles mehr. Also das darf nicht vergessen werden. So ein Gang zum Amt gehört auch dazu, damit der kleine Erdenbürger oder die Erdenbürgerin dann auch offiziell ja gemeldet.
Ja, ganz manchmal kann man das Kind schon in der Klinik anmelden. Das war im Uniklinikum in Düsseldorf zum Beispiel möglich. Das war sehr angenehm. Mhm. Das haben wir schon bei der Geburtsplanung, Anmeldung zur Geburt mitgeteilt bekommen, sodass man das wusste. Und dann konnte ich da mal am 2. oder 3. Tag war das in einer ruhigen Minute runterstapfen und das erledigen. Das geht natürlich nicht überall, aber falls es so ein Angebot gibt, nutzt es auf jeden Fall. Es entlastet einen in den ersten spannenden Tagen, wo jede Entlastung auch wirklich Gold wert sein kann. Genau, wir hoffen, dass diese Folge euch gefallen hat. Vielleicht gerade auch dann, wenn ihr in dieser Situation seid. Gebt uns doch auch gerne Feedback, falls ihr hier das positiv fandet und einen guten Überblick bekommen habt und vielleicht auch Bestätigung bekommen habt, dass ihr schon vieles richtig geplant und gemacht habt, Oder vielleicht seid ihr auch auf was hingewiesen worden, an das ihr nicht gedacht habt, dann ist es auch sehr positiv. Leitet die Episode gerne auch weiter an andere Eltern, die vielleicht in dieser Situation sind. Leitet auch gerne sowieso unseren Podcast weiter, wenn frische Eltern um euch herum sind. Die anderen Themen, die wir besprochen haben, sind sicherlich für junge Eltern sehr hilfreich. Und sowieso ist unser Podcast eben auch ja etwas gerade für die Anfangszeit des Elterndaseins, weil wir viele Themen besprechen, die gerade auch den Anfang betreffen. Und so hoffen wir, dass ihr eine schöne Zeit zusammen habt in den ersten Wochen, dass euer Kind gesund und munter ist, dass ihr zu irgendwie Schlaf kommt. Und wenn ihr schlaflose Nächte euch um die Ohren schlagt, könnt ihr vielleicht die Zeit gut füllen, indem ihr in unser Buch reinschaut, Kompass Kindermedizin. Die 5 Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit haben wir dort zusammengefasst für euch. Ein ausführlicher Weg einmal durch die Dinge, die ihr selber zu Hause in der Hand habt, damit euer Kind gesund und glücklich groß werden kann. Das Ganze gibt es überall, wo es Bücher gibt, online, aber auch im Buchladen eures Vertrauens. Wir wünschen euch alles Gute für die Zeit und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.